Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Dr. Jakob Florak. Er ist Chefarzt der Klinik für seelische Gesundheit im Kindes- und Jugendalter am St. Josef Krankenhaus in Berlin-Tempelhof und beschäftigt sich intensiv mit den Risiken und Nebenwirkungen von Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen. Ich wollte von ihm wissen, ab welchem Alter Mediennutzung in Ordnung ist, bei welchem Verhalten Eltern aufmerksam werden müssen und ob es eine Korrelation zwischen steigenden Fallzahlen bei Depressionen und Essstörungen und der Nutzung von sozialen Netzwerken gibt.
Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
Lieber Herr Dr. Florak, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um ein wenig über die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen und ihre Nebenwirkungen sprechen zu können. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich auch auf das Gespräch.
Inzwischen hat man ja das Gefühl, dass schon Kleinkinder anfangen, auf dem Tablet YouTube zu bedienen und sich Videos anzuschauen. Gibt es eigentlich sowas wie ein richtiges Alter, wo man als Eltern sagen kann, okay, hier fange ich an, mein Kind an diese Technologien, an Smartphones, Tablets und so weiter heranzuführen? Oder ist das so ein bisschen überholt?
Ist es einerseits überholt und immer noch Gegenstandsdiskussion? Das finde ich ganz interessant, wenn Sie wahrscheinlich eine ähnliche Person für mich, weil vor 20 Jahren war ich zu jung, vor 20 Jahren gefragt hätten, was ist denn da die medienpädagogische Empfehlung, hätte man wahrscheinlich gesagt, relativ kategorisch, es wäre sinnvoll, Kleinkinder möglichst lange von digitalen Medien, Bildschirmmedien, sagen auch manche, fernzuhalten. Wenn Sie heute auf medienpädagogische Expertise zurückgreifen und zum Beispiel auf der Webseite schauhin.info, die viele Menschen nutzen, viele Eltern nutzen, um sich zu informieren, sind die Empfehlungen ein bisschen differenzierter. Und da steht zum Beispiel drin, dass man möglichst früh, oder was heißt möglichst früh, aber schon früh auch mit einer begleiteten Mediennutzung anfangen kann und sollte, weil es einfach der Lebensrealität von jungen Menschen, auch von jüngsten Menschen heutzutage entspricht. Es ist aber immer noch gängig und auch aus einer entwicklungspsychologischen wie aus einer Entwicklungssicht insgesamt schlüssig zu sagen, dass es nicht ersetzen sollte, was wir sonst an frühen Fertigkeiten erlernen. Also, dass wir mit haptischen Medien wie Spielzeug spielen, mit Werkstoffen wie Holz uns auseinandersetzen. Aber dass es durchaus auch nicht kategorisch verboten werden muss. Das Beispiel, was immer genannt wird, muss ein Einjähriger oder Zweijähriger schon die Fotos hin und her swipen auf dem väterlichen oder mütterlichen Handy. Da würde ich sagen, nee, muss es nicht. Aber es ist auch nicht ganz dramatisch, wenn man das in der U-Bahn beobachtet. Und es heißt nicht, dass das Kind in 5 Jahren eine psychische Störung oder erhebliche Entwicklungsdefizite aufweisen wird.
Was man ja immer häufiger sieht, ist Kinder, die irgendwo im Restaurant mit den Eltern sitzen, oder in einer größeren Gruppe Erwachsener sitzen, ein iPad oder ein Smartphone in die Hand gedrückt bekommen, um sich da irgendwie ein Video anzuschauen oder sogar ein Spiel zu spielen, je nach Alter. Was halten Sie davon? Ist das erstmal neutral zu betrachten, weil es irgendwie auf die Quantität und die Qualität ankommt? Oder ist das bedenklich?
Ich sag auch wieder beides. Also nee, Sie haben es eigentlich schon angesprochen. Es kommt auf die Quantität und auf die Qualität an. Bei der Quantität ist es sicherlich so, dass es problematisch ist, vor allem für sehr junge Menschen, wenn wir jetzt über Kinder im Grundschulalter oder noch darunter sprechen, sehr viel Medien zu nutzen. Und gleichzeitig, ne, das Beispiel, was Sie genannt haben, kommt ja wahrscheinlich daher, dass es im Restaurant, das kann ich durchaus aus einer Elternperspektive bestätigen, mit jungen Kindern sehr anspruchsvoll ist, so einen Abend zu gestalten und die bei der Stange zu halten, während man vielleicht noch beim Nachtisch ist oder so. Und deshalb würde ich auch nicht sagen, dass es immer frevelhaft. Ich glaube, das, worauf Sie anspielen, ist ja so ein bisschen, dürfen wir digitale Medien auch nutzen, um eine Betreuungsarbeit zu leisten, für die wir gerade aus irgendwelchen Kapazitäten nicht zur Verfügung haben. Und da würde ich sagen, so wenig wie möglich. Und gleichzeitig war auch ich als Vater in Lockdown-Bedingungen, in einer Corona-Pandemie arbeitend tätig, genauso meine Frau und auch unsere Kinder, die da noch im Grundschul- beziehungsweise im Vorschulkindalter waren, haben da mehr Medien genutzt, als sie es zuvor taten, weil einfach das System, in dem Fall das Familiensystem, aber ja auch so ein bisschen die Arbeitssysteme unserer Gesellschaft noch überhaupt nicht adaptiert war auf die Bedingungen, die dann, und da würde ich sagen, war es auch was Hilfreiches, dass es zumindest die Möglichkeit gab.
Jetzt ist ja so ein Smartphone oder ein Tablet erstmal nur ein Tool, ein Bildschirm, auf dem man gefühlt alles anzeigen kann. Das heißt, die Bandbreite an Dingen, die Kinder und Jugendliche auf diesen Geräten machen können, ist natürlich riesig. Wo muss ich denn eigentlich aufpassen, was sie machen? Also gerade wenn wir auch über so eine gewisse Suchtgefahr sprechen, jetzt ist auf der einen Seite YouTube vielleicht nur ein Ersatz für ein Fernsehprogramm, während ja dann soziale Netzwerke schon wieder eine ganz andere Dynamik haben, selbst wenn dort auch Videos gezeigt werden, aber der Algorithmus, der dahinter steht, der dann auch die Betrachter immer weiter in seinen Sog hineinzieht. Also worauf sollte ich denn da achten, was ich meinen Kindern anschauen lasse?
Ja, also ich glaube, da kann man mittlerweile oder sollte man auch YouTube inkludieren, die ja auch viel mit Algorithmen arbeiten und insbesondere diese Funktion, die es mittlerweile bei YouTube gibt, die Shorts-Video, also dieser Abschnitt, wo auch Hochkant-Videos gezeigt werden, das ist schon etwas anderes, würde ich sagen, als das reguläre Fernsehen, wo wir sehen uns ja gerade auf dem Bildschirm, deshalb kann ich das sagen, wo ich denke, wir sind ungefähr in einer Altersrange und haben wahrscheinlich als Kinder dieses serielle Fernsehen nutzen können. Und da war es so, auch wenn man mal gesappt hat, man stieß dann immer auch irgendwann auf etwas, was man langweilig fand und fand kein Programm mehr. Und die Algorithmen, die TikTok, YouTube und alle anderen bespielen heutzutage, sind so gestaltet, dass keine Langeweile auftritt, weil das Angebot an Inhalten so groß ist, dass es dazu führt, dass mir immer Inhalte angeboten werden können, die mich interessieren. In meinem Fall sind es irgendwie Klettervideos, Bouldervideos, weil ich das als Sport total gern ausübe. Und das heißt, meine YouTube-Shorts, wenn ich da mal reingucke, ist fast nur dadurch bestückt, dass ich das habe. Und das ist natürlich was Hochgefährliches, denn wenn ich das mache aus Interesse und Sie haben eben über Quantität, Qualität gesprochen, in einem geringen Ausmaß ist das sicherlich kein Problem. Wenn ich das allerdings in einem abhängigen Ausmaß tue, ist es das. Und was hinzukommt bei Menschen, die dann, wenn wir über Abhängigkeitserkrankungen sprechen, dass die Funktion sich verändert. Die Funktion ist anfangs wahrscheinlich, dass ich dadurch mich beschäftige mit einem Inhalt, der mir Spaß macht, der mir Freude bereitet, der mich interessiert, der vielleicht auch eine Möglichkeit bietet, mich mit Freunden zu etwas auszutauschen, was ich sonst nicht als Information gehabt hätte. Und was aber Menschen merken, die ich in meiner Sprechstunde für abhängigkeitserkrankte Jugendliche kennengelernt habe, die berichten, dass die Funktion sich insofern verändert hat, die interessiert es irgendwann gar nicht mehr so doll, was da auf diesem Bildschirm angezeigt wird. Es ist nur wichtig, dass da etwas angezeigt wird. Und was ich damit meine, ist, wenn ich an einer Abhängigkeitserkrankung und vielleicht noch an einer anderen psychischen Erkrankung leide, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich die Mediennutzung nicht nur dafür brauche, um Spaß zu haben, sondern auch um schlechte Gedanken an Probleme und auch die damit verbundenen Gefühle wegzumachen. Also denen nicht mehr ausgesetzt zu sein. Und dafür ist es natürlich bitte jetzt nicht falsch verstehen, hervorragendes Mittel oder man müsste sagen, ein sehr effektives Mittel, das ist sehr wirkungsvoll. Und das ist dann natürlich auch die Herausforderung in der Behandlung, denn ich muss zwei Dinge tun. Zum einen vermitteln, dass es andere Strategien gibt, um mit Problemen umzugehen und die sind aber viel, viel schwieriger zu erreichen.
Kann man denn eigentlich generell sagen, dass gerade bei der Mediennutzung Kinder und Jugendliche anfälliger sind für ein Suchtverhalten oder zumindest ein suchtähnliches Verhalten als Erwachsene?
Ja, das kann man so sagen und das kann man, glaube ich, auch ganz gut herleiten. Kinder und Jugendliche, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Verhaltensweisen in Bezug auf Mediennutzung, sind insgesamt anfälliger, etwas in einer anderen Form zu tun als wir Erwachsene. Deshalb haben wir Erwachsene ja auch noch einen Erziehungsauftrag und müssen denen das quasi die dabei unterstützen, das zu erlernen. Und das kann man ganz gut auch neurobiologisch herleiten. Also es ist dass sich bestimmte Funktionen in unserem Gehirn schneller entwickeln als andere. Und das, was am häufigsten genannt wird, wenn man eben über Pubertät und Entwicklung spricht, ist eben, dass bestimmte Hirnbereiche, dem vorderen Gehirnbereich, also Frontal-, Präfrontalhirn liegen, dass die sich langsamer entwickeln über eine gewisse Zeit als andere Areale. Das heißt, die Kompetenzen, die ich dann erwerbe, sind nicht gerade die für Verhaltenssteuerung zuständig sind. Und deshalb haben Jugendliche insgesamt viel Risikoverhalten und eine schlechtere Kontrollfunktion über ihr Verhalten. Deshalb sprechen wir so wie über Pubertät, wie wir drüber sprechen, weil es ja auch ein Stück weit der Realität entspricht. Und deshalb ist es eine, wir sprechen dann von einer vulnerablen Phase. Und dann würde ich sagen, spielt aber nicht nur das Alter eine Rolle, sondern eben auch, welchen Entwicklungsbedingungen im Außen ich ausgesetzt bin in dieser Phase. Also wie bin ich beschult? Was habe ich für ein Elternsystem? Und da kommen wir vielleicht auf den Anfang unseres Gesprächs zurück. Was habe ich für medienpädagogisch oder für Medienerfahrung aus Sicht des Kindes gemacht bis zu diesem Zeitpunkt? Denn in meiner Sprechstunde, wenn ich davon kurz berichten kann, habe ich so häufig, wenn man über Medienpädagogik nachdenkt, zwei Extreme erlebt. Das eine waren Elternsysteme, oft auch aus ja, ein bisschen bildungsferneren Systemen, wo es den Eltern schwer fiel, da eigenes medienpädagogisches Know-how zu haben und die einfach das Kind haben machen lassen. So das, was wir am Anfang besprochen haben, das Kleinkind, was dann schon YouTube bedienen kann und so weiter und so fort und dann seine Werbung und Filme anschaut. Und das andere Extrem, was ich aber auch gar nicht selten kennengelernt habe, die Klinik, in der ich vorher gearbeitet habe, wo ich die Sprechstunde angeboten habe, war sehr nah am Bezirk Prenzlauer Berg dran, was mittlerweile ein Bezirk ist, was einfach sehr, man kann sagen, bildungsbürgerlich besetzt ist. Und da sind viele Eltern ratsuchend zu mir gekommen von jugendlichen Menschen, also von 14-, 15-Jährigen. Und da war manchmal die Mediengeschichte so, dass die bis zum Alter von 13 Jahren überhaupt kein digitales Bildschirmmedium nutzen durften. Und da ist eben die Frage, wann kann dann diese Kompetenz erlernt werden? Und jetzt wieder zurückkommend auf die Neurobiologie. Wenn ich das dann in einer Phase versuche, wo ich ohnehin aufgrund meiner Gehirnentwicklung risikoreicheres Verhalten zeige, ein höheres Autonomiebestreben habe, ist das eine ganz problematische Kombination. Und deshalb bin ich total froh, dass der medienpädagogische Mainstream mittlerweile dahin geht, dass man sagt, man sollte früh anfangen und anfangs ganz viel begleiten. Und da ist aber natürlich auch was, was sich, glaube ich, generational ändern wird. Also meine, oder häufig ist ja so, dass in der Generation der heute vielleicht 30- bis 14-jährigen Menschen, die dann junge Kinder haben, dass die noch Eltern haben, da konnten die Eltern gar keine medienpädagogische Arbeit leisten, weil die sich selbst mit digitalen Medien nicht auskennen. Und jetzt ist es unsere Aufgabe als schon so halb Digital Natives, als junge Eltern, uns damit auseinanderzusetzen und die Kinder auch dabei uns zu unterstützen. Also ich glaube, das ist auch was generational eher besser werden wird, weil Eltern immer medienkompetenter werden.
Jetzt haben wir viel über den Konsum gesprochen, also das reine Anschauen von Inhalten auf den verschiedenen Kanälen, auf den verschiedenen Geräten. Wenn wir in das Thema des Creators quasi reingehen, also wenn Kinder und Jugendliche anfangen, selbst Inhalte zu erstellen für diese Netzwerke, egal ob es Instagram ist oder auch TikTok ist, dann haben wir ja gleich nochmal einen ganz anderen Mechanismus, weil es dann damit losgeht, dass man das natürlich irgendwo macht, um Anerkennung zu bekommen, um die Likes zu bekommen, um die Reichweite zu bekommen. Gerade bei jungen Menschen, was macht denn dieser Mechanismus im Kopf?
Genau, da, also auch da würde ich sagen, ist ein Verhältnis in Verhältnis setzen irgendwie wichtig. Diese Funktion, diese psychische und soziale Funktion, die gab es immer schon. Ne? Der Begriff Klassenclown, den gab es auch schon, als ich noch zur Schule gegangen bin. Und es war halt derjenige, der sich irgendwie in der Pause auf den Tisch gestellt hat und auf den Tisch getanzt hat. Und der hat dafür auch seine Likes bekommen. Aber die Dimension ist eine andere geworden durch die Nutzung von digitalen Medien, weil derjenige, der sich im Klassenraum auf den Tisch gestellt hat, hat eben seine 20 MitschülerInnen erreicht und derjenige, der das heute tut und Glück oder Pech hat, je nachdem aus welcher Perspektive man es sieht, der wird plötzlich 100.000 mit seinem Tanz, wo er sich ein Ei auf den Kopf kaputt schlägt, erreichen und damit im Internet bekannt sein. Und damit setzen die Jugendlichen, die das tun oder auch die Kinder, sich natürlich auch Risiken aus und das macht etwas mit ihnen. Es macht etwas mit ihnen, dass es die Option gibt, sich so publik zu machen und es führt ganz viel dazu, wie man sich mit anderen vergleicht. Es gab vor einiger Zeit gab es mal die Diskussion, ich glaube, das ist jetzt 5 Jahre her, wie mit den Likes umgegangen werden soll bei Instagram. Das heißt, sehe ich bei den Posts von anderen Menschen, bei dem, was sie hochladen, sehe ich als Nicht-Creator, sehe ich da, wie viele Likes das bekommen hat, weil es dann natürlich ganz viel ums Vergleichen geht. Und ich glaube, Instagram hat sich dann irgendwann auch aus diesen Gründen dagegen entschieden, weil das natürlich dazu geführt hat, dass die Menschen sich in einem erheblichen Ausmaß damit verglichen haben und immer einem Ideal nachgestrebt sind. Und das ist schon etwas, was wir beobachten und was bei unterschiedlichen, ich bin ja Kinder- und Jugendpsychiater vom Beruf, bei unterschiedlichen Störungen auch eine Rolle spielt. Das Beispiel, wo es, glaube ich, am schlüssigsten ist und am einleuchtendsten, ist zum Beispiel die Essstörung. Wenn ich sehr häufig damit konfrontiert bin, dass die erfolgreichsten Menschen dieser Welt alle schlank sind, alle sportlich sind, alle ihr Sixpack oder in stark trainierten, muskulösen Hintern bei Instagram zeigen, dann werde ich diesem Ideal auch nachjagen. Und wenn ich das zu stark tue, kann sich daraus durch diese Nahrungsrestriktion und durch die Sekundäreffekte, die ich dann erlebe, auch sehr leicht eine Essstörung entwickeln. Und das ist auch was ich in der klinischen Beobachtung, also in den Behandlungen dann bestätigt. Ich habe auch schon Jugendliche mit einer Essstörung behandelt, die gesagt haben, ich glaube, ich werde aus meiner Essstörung nicht rauskommen, wenn ich nicht aus all diesen themenbezogenen Gruppen austrete. Und dann sind wir wieder bei unseren Algorithmen, weil diejenigen, die einmal sich da für dieses Thema interessiert haben, wie werde ich dünn, deren Algorithmen werden bespielt mit orthorektischen, also das wäre dann eher quasi der Teil der Essstörung, wo ich versuche, perfekt zu essen quasi, also mich sehr intensiv mit Zusatzstoffen und so weiter beschäftigen und da aber eben auch mit anorektischen Inhalten konfrontiert bin. Und ich habe Jugendliche erlebt, die mussten das abschalten, die mussten da austreten oder die App ganz löschen, weil sie gesagt haben, sonst komme ich aus der Erkrankung nicht heraus.
Ich sehe auf Instagram ja eigentlich immer nur die shiny, perfekte Welt. Also es wird alles immer wunderbar dargestellt, jetzt nicht nur von der Körperfigur her, sondern auch man ist gefühlt die ganze Zeit im Urlaub, man geht in die besten Restaurants zum Essen. Essen sieht auch nicht mehr normal aus, sondern immer so, dass man es perfekt fotografieren kann. Wenn ich das dann spiegle, gerade als Kind oder als Jugendlicher, wenn ich das spiegle mit meiner eigenen Realität, mit meinem eigenen Leben, habe ich denn da eigentlich auch ein Risiko, durchaus einen Zusammenhang zu einer Depression zu ziehen irgendwann, wenn ich mich da immer weiter hineinsteigere, dass ich merke, mein Leben ist ja irgendwie ganz anders als gefühlt das Leben aller anderen, die ich da so sehe und die ich toll finde?
Unbedingt, also bei der Entstehung und vor allem auch bei der Aufrechterhaltung von depressiven Episoden, depressiven Erkrankungen, spielt der in der Psychologie sogenannte Selbstwert eine übergeordnete Rolle oder eine sehr große Rolle. Und der profitiert in den seltensten Fällen davon, sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Das ist auch was wir therapeutisch insofern nutzbar machen, als dass, wenn wir mit den Jugendlichen psychotherapeutisch in Kontakt kommen und mit denen arbeiten, ist ein relativ zentrales Element, dass man die Referenz für seine Vergleiche ändert. Und was wir in der Therapie nutzen, ist, sich mit sich selbst zu vergleichen und eben für sich selbst die Zufriedenheit und Ziele zu definieren und eben davon wegzukommen. Das ist sicherlich etwas, was schon immer problematisch war. Also auch früher waren in Modemagazinen oder in anderen Medien, dann nicht digital, nicht Bildschirmmedien, waren solche Ideale verfügbar. Aber sie sind jetzt einfach noch viel, viel verbreiteter. Und ich glaube, was das ein bisschen perfide, könnte man sagen, daran ist, dass ja die Inhalte, die gestaltet werden bei Instagram, auch von den höchst erfolgreichen Menschen, denen mehrere Millionen Menschen folgen, die wirken ja sehr nahbar. Da soll es so wirken, als würde man mal bei denen zu Hause reingucken. Und es wäre ganz normal, dass man sich den perfekten Sonntagmorgen-Smoothie immer zubereitet und der sieht dann ganz schmackhaft aus und so weiter und so fort. Und und das hat sich vielleicht ein bisschen verändert, diese Verschränkung von Normalität und diesem Ideal und dass das Ideal jetzt auch in der Normalität Einzug hält. Das ist, glaube ich, das, was ich gerade mit perfide ausdrücken wollte, dass es suggeriert, dass das mein normales Leben sein könnte. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ich glaube, selbst diejenigen, die irgendwie ein zufriedenstellendes und irgendwo erfolgreiches, auch nach diesen Maßstäben Leben führen, werden bestätigen, dass das Leben wahrscheinlich in aller Regel nicht so aussieht. Und es gibt ja mittlerweile auch Berichte, Dokumentationen über ehemalige Content-CreatorInnen, die sagen, ey, das war eigentlich, also A, das bildet überhaupt nicht meine Lebensrealität ab, was ich da im Internet gezeigt habe, und B, war das wahnsinnig anstrengend, dieses Ideal auch für mich als junger Mensch, das sind ja oft junge Erwachsene, die das dann tun, aufrechtzuerhalten, dieses Ideal, was es gar nicht gibt, und nur mit ganz viel Raubbau an den eigenen Ressourcen war das überhaupt möglich, dieses Idealiste oder Idealbild von sich ins Internet stellen zu können.
Sehen Sie denn eigentlich eine Korrelation zwischen gestiegenen Fallzahlen, jetzt zum Beispiel bei Essstörungen, bei Depressionen und der gestiegenen Nutzung von sozialen Netzwerken?
Oh, das ist also insbesondere in den letzten Jahren ist es was, was sehr, sehr schwer zu sagen ist. Also was auch methodisch, ich glaube, ne, es gibt ja auch Menschen, die sicherlich noch mehr Expertise haben in der wissenschaftlichen Analyse von solchen Fallzahlen. Aber weshalb das so schwer geworden ist, ist, dass wir in den letzten Jahren ja auch mit Bedingungen konfrontiert waren, die jetzt nicht nur mit Social Media direkt zu tun hatten, sondern mit einer Corona-Pandemie. Und die interagiert wiederum auch mit dem, was wir bei Social Media sehen. Und was wir gesehen haben, insbesondere auf Essstörungen, dass die erheblich angestiegen sind unter diesen Lockdown-Bedingungen. Und dabei spielte Social Media auch eine Rolle oder die Nutzung digitaler Medien. Aber es wäre die Hypothese gewesen, dass wenn es Corona nicht gewesen wäre, mit Sicherheit wären die Fallzahlen nicht so exorbitant angestiegen. Was wir vielleicht so ein bisschen weicher formuliert durchaus sagen können, dass bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von psychischen Erkrankungen die Nutzung digitaler Medien, auch digitaler Spiele, wir haben jetzt viel über Social Media gesprochen, beinahe immer eine Rolle spielt und wir uns da auch als Behandler in Systemen noch dran gewöhnen müssen und dran gewöhnen müssen, dass wir das tatsächlich auch strukturiert und gezielt erfragen, weil es eben auch so viel Normalität ist, dass die Kinder und Jugendlichen das nicht von alleine berichten. Aber es gibt viele Fälle, die ich Ihnen jetzt eher anekdotisch berichten könnte, wie schon geschehen, wo die Mediennutzung eine große Rolle gespielt hat.
Wann muss ich mir denn als Elternteil tatsächlich Sorgen machen? Bei welchem Verhalten meines Kindes sollte ich aufmerksam werden?
Erstmal nicht wegen der Quantität, also nicht wegen der Quantität per se, zumindest nicht, wenn wir jetzt ich würde nochmal unterscheiden zwischen einem Kind oder einem Jugendlichen. Wenn ein Kind, also ich nehme mal ein 9-jähriges Grundschulkind, wenn das sehr exzessiv Medien nutzt, dann ist es nicht die Fragestellung an das Kind, hast du eine Medienabhängigkeit, hat sich da eine Krankheit entwickelt, sondern erstmal an mich selbst, wie ist mein medienpädagogisches Verhalten? Also bei einem 9-Jährigen oder einer 9-Jährigen ist es Hauptaufgabe der Eltern, das Mediennutzungsverhalten zu regulieren. Wenn wir jetzt einen Jugendlichen beobachten, wo es sicherlich problematisch wäre, bei einem 15-Jährigen das in gleicher Art und Weise zu probieren, sollte ich mir dann auch nicht allein bei der Quantität Sorgen machen. Vielleicht auch wieder als Anekdote, so dass es für Sie und vielleicht auch die ZuhörerInnen plastischer wird. Ich hatte mal einen Jugendlichen, der war 16 und hat Counter-Strike gespielt und die Eltern kamen sehr besorgt zu mir in die Sprechstunde. Der hat das in der Counter-Strike ein Spiel, das wird 5 gegen 5 gespielt, gibt's schon ewig lange und wird häufig in einer sehr kompetitiven Art und Weise gespielt. Und der Junge war auch eher leistungsorientiert, hat kompetitiv auch in seinem Sportverein Tennis gespielt, war sehr leistungsfähig und auch in der Schule. Der hatte, glaube ich, einen Notenschnitt von 1,5 oder so in der Oberschule, in der er war, auf dem Gymnasium. Und dann habe ich den Eltern gesagt, ja, der spielt viel, der hat jeden Abend, an dem er kein Training hatte, hat er mit seinen Freunden, also mit seinem Team gespielt, kam bestimmt auf 15 Wochenstunden oder so haben wir das erhoben. Und da habe ich gesagt, bei dem sehe ich keine Gefahr, kein Problem, der macht es in einer gezielten Art und Weise, die für ihn wahrscheinlich unproblematisch ist. Und habe gesagt, ihr Kind hat das, glaube ich, im Blick, dass er die Schule noch mitbekommen ist. Und da habe ich es als meine Aufgabe gesehen, die Eltern ein bisschen zu entängstigen und zu sagen, ich sehe da keine Hinweise auf eine Abhängigkeitserkrankung. Machen sollte man sich eher, wenn man den Eindruck hat, dass das Kind das aus einer nicht gezielten Funktion macht, also nicht ungezielt Medien nutzt, zum Beispiel, um sich einfach nur zu zerstreuen. Das kann im kleinen Umfang natürlich auch okay sein, wenn man nach der Schule kurz abschalten muss, aber im großen Umfang, insbesondere wenn es begleitende psychosoziale, sagen wir als BehandlerInnen, oft Probleme gibt. Also wenn ich Schulprobleme versuche, dadurch weniger nah an mir dran zu haben, dass ich ganz viel Medien nutze, wenn ich interpersonelle Probleme, also entweder Konflikte mit meinen Eltern oder so, dadurch wegkriegen will. Und eben auch, wenn der Eindruck entsteht, dass es zunehmend unkontrolliert ist. Und deshalb eben auch diese Bezugnahme auf das Alter, ein Kind hat an sich ein unkontrolliertes Medienverhalten, weil das durch eine externe Quelle oder durch eine externe Person kontrolliert werden muss, nämlich durch die Eltern. Aber einem Jugendlichen sollte natürlich schon eine gewisse Verhaltenskontrolle vorliegen. Und wenn das nicht der Fall ist und insbesondere auch wenn andere Lebensbereiche stark vernachlässigt werden. Also das könnte sich auf die Familie beziehen, wenn man feststellt, dass Aktivitäten, die früher gemeinsam gemacht wurden, dass sie nicht mehr gemeinsam gemacht werden. Auch da muss man aufpassen, weil das auch im Rahmen der Selbstständigwerdung in der Pubertät ein Stück weit normal ist, dass das weniger wird. Aber vor allem auch, wenn schulische oder Freizeitaktivitäten sich sehr, sehr stark verändern und nicht mehr wahrgenommen werden. Also ein krasser Leistungsknick in der Schule oder eben steigende Anzahl an Fehltagen in der Schule, sowie ein Austreten, ich will jetzt wirklich nicht mehr Fußball spielen und mache stattdessen aber auch nichts anderes mehr, als Medien zu nutzen. Und das Phänomen sehen wir aber häufiger bei den Spielenden, also bei den Computerspielenden, weil wenn man sich auf einer Bevölkerungsebene anguckt, wer ist denn von so einer Internetabhängigkeit betroffen, auch wenn man da sagen muss, auch in unserer Fachgruppe ist dieses Konzept, die Konzeptbildung dazu noch nicht ganz abgeschlossen. Was ist überhaupt eine Internetabhängigkeit? Was ganz gut definiert ist, was ist eine Videospielabhängigkeit? Da gibt es jetzt auch in dem Manual, nach dem wir uns richten und auch unsere Krankheiten diagnostizieren, dem ICD-10 oder jetzt ICD-11, gibt es die Gaming Disorder als Diagnose. Eine Internetabhängigkeit gibt es noch nicht als Diagnose, aber ich würde schon sagen, als ein beschreibbares Phänomen. Und das ist auch was relativ häufig ist und was auch relativ häufig gerade bei jungen Menschen auftritt und auch bei jungen weiblichen Menschen. Die kommen aber kaum in den Behandlungskontext. Die findet man nicht in den Behandlungsstätten, wenn man deutschlandweit auf Kongressen fragt. Die sind wirklich schwer zu bekommen. Und meine Hypothese dazu ist, dass die auch immer noch ganz gut ihr psychosoziales Funktionsniveau aufrechterhalten können. Also auch wenn ich sehr viel Social Media nutze, kann ich trotzdem noch in die Schule gehen und so weiter und so fort. Wenn ich aber sehr viel vor meiner Konsole oder meinem PC zu Hause sitze, also videospielabhängig bin, ist die Funktionseinschränkung viel sichtbarer und deshalb kommen die auch in den Kontext. Das heißt gar nicht, dass die anderen weniger drunter leiden, aber die Gesellschaft leidet nicht so sehr darunter, könnte man sagen. Ne? Also da wird dann das Jugendamt nicht aufmerksam und die, weil es eine Schulversäumnisanzeige gibt, die Eltern werden weniger aufmerksam. Und das ist schon eine Unterscheidung zwischen diesen beiden Gruppen. Und bei den Spielenden haben wir das häufiger, dass sie sich wirklich auch sozial isolieren, zumindest analog sozial oder in der echten Welt sozial, auch wenn die häufig sehr integriert sind in einer virtuellen sozialen Welt.
Was hilft denn in so einer Situation? Weil ich könnte mir vorstellen, Verbote sind wahrscheinlich eher schwierig, oder? Wenn ich dann einfach pauschal sage, nee, jetzt ist mal für eine Woche Schluss oder so, das bewirkt ja nicht unbedingt irgendein Umdenken bei dem Jugendlichen oder bei dem Kind.
Genau, und das ist auch das, was wir in der Behandlung in den Vordergrund stellen. Also Sie können sich vorstellen, wie viele Jugendliche selbstbestimmt zu mir in die Sprechstunde kommen und sagen, ich hätte gerne mal einen Termin bei einem Therapeuten für Medienabhängigkeit. Das sind nicht sehr viele. Und die allermeisten oder beinahe alle kommen natürlich auf Wunsch ihrer Eltern. Und die kommen auch erstmal mit einer sehr skeptischen Haltung mir als Person und Behandler gegenüber, weil die erlebt haben, dass sich meistens in den Familien schon etwas entwickelt hat. Und das sind so Extrempositionen. Die Eltern haben zunehmend kritischen Blick auf die digitalen Medien, weil sie davon ausgehen, und das ist meistens auch nicht die ganze Wahrheit, dass alle Probleme ihres Kindes durch die Mediennutzung, Videospielnutzung entstehen. Und die Jugendlichen kommen immer mehr in die Not, das verteidigen zu müssen, was ihnen so wichtig ist, was sie so gerne machen. Und deshalb haben wir häufig zu Beginn der Behandlung eine Extremposition von Angriff und Verteidigung. Die Eltern versuchen, diesen Lebensentwurf des Computerspielenden zu verändern mit zunehmender Gewalt und zunehmenden Verboten, und meistens funktioniert zumindest bei den schwerer Betroffenen nicht. Und die Jugendlichen werden das immer mehr verteidigen, knacken dann den Code vom Router und können sich dann einwählen, obwohl es eigentlich technische Verbote gibt. Und was dann unsere Aufgabe ist, ist erstmal bei diesem, also das, was man jetzt tun könnte als Eltern, ohne ein schwer betroffenes Kind zu haben, wäre zu sprechen. Und das, da wo das nicht mehr möglich ist, ist das der Ansatz, den wir als erstes verfolgen. Das heißt, wir versuchen beide Positionen so ein bisschen in die Mitte zu rücken, indem wir aus einem sehr wertenden Umgang mit den digitalen Medien rauskommen und das beschreiben. Und dafür ist es ziemlich essentiell, die psychische und soziale Funktion dieses der Mediennutzung zu identifizieren und dann für beide beschreibbar zu machen. Weil die Jugendlichen dann schon, wenn man für die verstehbar macht, warum spiele ich eigentlich oder warum bin ich so viel bei Social Media, können die auch eher annehmen, dass es neben dieser Funktionalität auch Dysfunktionalität oder Probleme gibt. Und wenn man den Eltern verklickert, die das ist was ganz Wichtiges für ihr Kind im Leben und wir können gerne darüber und so ein bisschen das im Vordergrund stellt, nähert man die beiden einander an und kommt dann in einen Austausch miteinander, was in den allermeisten Fällen sinnvoll und auch notwendig ist. Ich will es jetzt nur, damit ich dann nicht falsch verstanden werde, auch nochmal formulieren für jüngere Kinder. Bei jüngeren Kindern braucht es Verbote oder mit Verboten meine ich, braucht es die elterliche Kontrolle, weil man die Kinder damit überfordert zu sagen, jetzt bist du ja schon 10 Jahre alt, jetzt kannst du doch selbst entscheiden, wie viele Computerspiele du spielst oder wie viel du bei TikTok bist. Das kann der junge Mensch in dem Fall noch nicht und deshalb sollten wir es ihm oder ihr auch nicht zumuten.
Aber das heißt, was ich präventiv auf jeden Fall machen kann, ist, dass ich versuche, ein bisschen mehr Medienkompetenz ganz allgemein zu vermitteln. Also, dass ich vielleicht auch spielerisch zu erklären versuche, schon sehr früh, wie denn eigentlich zum Beispiel diese Algorithmen funktionieren, was das eigentlich für Kanäle sind, dass es eben nicht die Wahrheit ist, die da jeder oder die Lebensrealität von jedem ist, was da gepostet wird.
Genau. Und dafür müssen wir als Erwachsene oder müssen die Eltern im ersten Schritt oft gar nicht das vermitteln, sondern erstmal Medienkompetenz erwerben. Und das ist in der geschilderten Konstellation oft das Problematische. Wenn ich den Eltern empfehle, setzen Sie sich doch mal neben Ihren Sohn und gucken Sie sein Computerspiel an oder vereinbaren Sie mit Ihrer Tochter, ob Sie mal gemeinsam die Social Media, die Sie nutzen, angucken dürfen, ist ja auch von den Eltern oft eine große Skepsis, weil bei denen das mit so viel aversiv, also unangenehm erlebten Gefühlen verbunden ist, wie Sorge, Angst, Wut auch ein Stück weit auf diese Medien, dass sie sich dem gar nicht stellen wollen und deshalb dieses Thema inhaltlich ein bisschen ausblenden und dann eben nur auf diesem Formfaktor, nämlich der Quantität sind. Und also ich halte es für essentiell für Eltern, die präventiv da wirksam sein wollen, ihrem Kind helfen wollen, sich mit den Dingen, mit denen die Kinder und Jugendlichen sich beschäftigen, auch zu beschäftigen. Und dann kommt man nämlich auch so ein bisschen in die Feinheiten und auch, was wir vielleicht als Gesellschaft noch mehr tun können. Ich habe heute Morgen, als ich im Auto saß, eine Besprechung von einem Interview gesehen, was mit der USK geführt wurde, also der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle ist jetzt ein kleiner Themensprung, aber ich finde es schon auch relevant, was wir als Gesellschaft tun können, denn es war ja lange Zeit so, dass so Risiken für Kinder und Jugendliche wie die Nutzung von Glücksspielmechanismen in Spielen oder eben auch das Einfügen von suchtfördernden Mechanismen überhaupt keine Relevanz hat für den Jugendschutz, sodass Spiele, die niedlich aussahen und wenig Gewaltinhalte hatten, in der Regel sehr, sehr niedrige, sogar ab null Alterseinstufungen hatten. Und erst jetzt ist es das neueste, in Anführungszeichen FIFA, was jetzt nicht mehr FIFA heißen kann, darf, weil die Lizenz verloren haben, aber quasi der Nachfolger, der ist jetzt zum ersten Mal ab 12 freigegeben. Da gibt es jetzt auch wieder Diskussionen, ob das angemessen ist, ob das nicht noch zu niedrig ist, weil es eben in diesem Spiel sehr viele suchtfördernde Mechanismen gab. Und bis 2023 oder bis zu 2023er Edition war das bisher immer ab 0 Jahren freigegeben und viele haben das problematisiert und das ist, glaube ich, so der gesellschaftspolitische Auftrag, den wir da haben, auch einzuwirken, dass wir ein Jugendmedienschutzgesetz haben, was ausreichend wirksam ist und dann und deshalb eben auch so ein bisschen dieser kritische Dialog mit der USK oder dieses kritische Interview mit der USK auch gucken müssen, sind die Institutionen, die wir da berufen haben als Gesellschaft, unsere Kinder und Jugendlichen zu schützen, sind die da ausreichend dran und ausreichend transparent, das zu tun?
Aber es ist ja schon mal ein erster guter Schritt zu sagen, wir betrachten jetzt nicht nur Gewalt oder sexuelle Themen in einem Inhalt, ob das jetzt ein Spiel, ein Film oder was auch immer ist, sondern ich betrachte im Zweifel auch die Suchtgefahr von einem Spiel und lass das quasi mit einfließen in die Bewertung.
Aber also ja, dazu muss man sagen, das war auch ein großer Kampf. Also in der Zeit, als das Jugendmedienschutzgesetz reformiert war, ich glaube, wahrscheinlich darf ich da nicht zu viel dazu sagen, aber ich war da auch ein bisschen beratend mit dabei und habe das schon als Diskussion um Wörter, einzelne Wörter wie sollte oder muss etwas einbezogen werden, habe ich intensive Diskussionen darüber erlebt und ich glaube, die kommen deshalb zustande und das ist in allen Bereichen wahrscheinlich so, wo Wirtschaftlichkeit eine große Rolle oder wo ein Wirtschaftsinteresse auch vorliegt, gibt es einfach auch große Lobbyarbeit quasi von der Gegenseite. Wenn ich jetzt sage, ich habe da aus einer medizinisch-psychiatrisch-psychologischen Seite drauf geguckt und dazu beraten, gibt es natürlich auch Gegenstimmen, die sagen, nein, das ist alles ganz unproblematisch, es ist nur Elternaufgabe, das zu regulieren und wir als Gesetzgeber sind nicht dafür verantwortlich, da zu stark einzugreifen.
Herr Dr. Florak, ich danke Ihnen sehr für die Einblicke und dass wir hier so ein bisschen besser verstehen konnten, was Mediennutzung eigentlich an Folgen haben kann, wie man darauf reagieren sollte und wann man aufmerksam werden sollte, bei welchem Verhalten. Ich danke Ihnen sehr.
Sehr gerne, es hat mir viel Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.